Jetzt möchte ich in das erste Thema einsteigen. Was heißt weltpolitische Verantwortung? Humanismus verpflichtet Deutschland zum Krieg. Im Mai dieses Jahres wurde ein ehemaliger serbischer General verhaftet. Sein Name Ratko Mladic. Der war im bosnisch-serbischen Krieg auf dem Balkan von 1992 bis 1996 Oberbefehlshaber der Armee und für das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 verantwortlich. Über 8000 bosnische Muslime wurden damals von den Serben niedergemetzelt. Seitdem war dieser Mann, ebenso wie sein Kollege Karadzic, vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt. Beide wurden mit internationalem Haftbefehl gesucht. 16 Jahre lang hat sich Mladic seiner Verhaftung entzogen. In diesem Frühjahr wurde er schließlich in seinem Heimatland festgenommen. Das fand weltweit ein positives Echo. Hierzulande war die Verhaftung von Ratko Mladic in einigen Zeitungen der Anlass für grundsätzliche Überlegungen, die sich mit dem Thema deutscher Kriegseinsatz befassten. Es handelt sich dabei um die ganz allgemeine und zugleich hochaktuelle Frage: Ist es ein Gebot der Humanität, einen Massenmörder mit militärischer Gewalt zu stoppen?
Ja, das ist die Frage, zu der wir heute Stellung nehmen wollen. Wobei mir aufgefallen ist, dass es oft gar nicht mehr als eine Frage vorgestellt wird, sondern als Selbstverständlichkeit, also als eine moralische Pflicht des Westens, ein Gebot der Humanität zur Verhinderung einer, wie Sie das dann immer nennen, einer humanitären Katastrophe oder eines verbrecherischen Regimes eben an den entsprechenden Orten und gegen die entsprechenden Staaten mit militärischer Gewalt einzuschreiten. Und dieser Themenkomplex hat ja mittlerweile sogar noch an Brisanz gewonnen, angesichts dessen, dass heutzutage, also fast zwei Jahrzehnte nach dem Krieg im damaligen Jugoslawien, ein deutscher Kriegseinsatz in allen möglichen Weltengegenden sozusagen auf der Tagesordnung steht. Wir beziehen uns im Folgenden auf einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung, der das Massaker von Srebrenica kommentiert. Dieses Massaker galt oder gilt als Auslöser für die daraufhin folgenden amerikanischen Luftangriffe auf serbische Stellungen. Und diese NATO-Luftangriffe, die haben dann bekanntlich innerhalb weniger Tage den Bosnienkrieg beendet. Die Süddeutsche Zeitung bemerkt dazu, dass seit diesem Zeitpunkt Srebrenica quasi zu einem Synonym oder Symbol dafür geworden sei, dass der Westen die moralische Verpflichtung zum Einsatz seines Militärs habe, wenn das zur Abwendung einer solchen humanitären Katastrophe, wie sie es immer nennen, erforderlich sei. Ich zitiere mal kurz ein paar Sätze aus diesem Kommentar der Süddeutschen Zeitung. Zitat: Von Srebrenica schließlich lässt sich eine Linie ziehen bis nach Benghazi und Misrata in Libyen. Doch diese Verkettung ist heute wieder sehr umstritten. Srebrenica steht für Einmischung. Die Stimmung, nicht zuletzt in Deutschland, sagt er, heraushalten. Nach den zähen Kriegen in Afghanistan und im Irak wird die militärische Intervention als zu gefährlich, zu langwierig und zu kostspielig abgelehnt. Dafür gibt es im Einzelnen gute Gründe, doch sie dürfen nicht das Prinzip in Frage stellen, wonach die Schwachen von den Starken geschützt werden müssen, wo immer das geht. Massenmorde müssen verhindert werden, Massenmörder müssen gestoppt werden. Das ist die wichtigste Lehre aus Mladics blutigen Taten. Das Ganze war jetzt ein Zitat aus diesem Kommentar der Süddeutschen Zeitung. Jetzt geht's in unserer Kommentierung weiter. Über diesen verhafteten Serbengeneral Mladic, da reichen drei Worte, die Zeitung ausspricht: Schrecken, Untat, Massaker. Und damit sind in diesem Zeitungskommentar die Fronten im Balkankrieg geklärt. Die Serben, personifiziert in den serbischen Militärführern Mladic, Karadzic und noch zwei, drei anderen Oberbefehlshabern, diese Serben, das sind Massenmörder und unmenschliche Verbrecher, die die Balkanvölker ins Unglück gestürzt haben. Und, wie schon gesagt, es sei deshalb die moralische Pflicht des Westens gewesen, in den jugoslawischen Staatsgründungskrieg militärisch einzugreifen, um unschuldigen Menschen und unschuldigen Opfern zu Hilfe zu eilen. Diese Diagnose, die halten wir für reichlich verlogen, und dazu wollen wir im Folgenden ein paar Argumente zum Bedenken geben.
Christel. Ja, zu dieser Diagnose. Mit der Etikettierung von Mladic und Karadzic als Massenmörder wird nicht einfach die Berufsbezeichnung solcher Leute ausgesprochen, sondern damit wird in den hiesigen Medien ein moralisches Feindbild ausgestaltet. Der Feind ist der menschenverachtende Unmensch, die Personifizierung des Bösen schlechthin. So ein Feindbild abstrahiert radikal von allen politischen Berechnungen, die Staaten jedweder Couleur beim Krieg führen, mit dem Einsatz ihrer militärischen Machtmittel verfolgen. Staaten jeder Größenordnung kalkulieren mit ihrer militärischen Gewalt, wenn sie das zur Durchsetzung ihrer Interessen für nötig erachten. Und wegen der Wahrung ihrer Interessen halten sie den Einsatz ihres Kriegsgeräts grundsätzlich für berechtigt. Das gilt sogar für Staaten, die erst welche werden wollen, wie damals auf dem Balkan, und sofern sie über die entsprechende Bewaffnung verfügen. Im damaligen Jugoslawienkrieg hatten die Westmächte, also Europa und die USA, das machtpolitische Interesse, alle Relikte des zerfallenen Ostblocks endgültig zu zerschlagen und auf dem europäischen Hinterhof, so bezeichnen sie diese Gegend gerne oder auch andere Gegenden, also auf dem europäischen Hinterhof eine westlich ausgerichtete neue Ordnung zu installieren. Aus diesem Grund haben die westlichen Ordnungsmächte die nationalistischen Bestrebungen der diversen Volksgruppen auf dem Balkan ins Recht gesetzt, sie zu eigenen Staatsgründungen animiert und diese auch tatkräftig unterstützt. Was dann mit reichlich Gemetzel aller gegen alle, also Serben gegen Kroaten und Bosnier, Albaner gegen Serben und so weiter, das ging alles mit reichlich Gemetzel ab und letztlich wurde von der überlegenen militärischen Gewalt der USA alles zurechtgebombt und auf diese Weise ordnungspolitisch bereinigt.
Ja, das sind ein paar Worte zu den tatsächlichen Kriegsgründen und Kalkulationen, jetzt in diesem Fall eben von der NATO, von den USA und der europäischen Militärmacht damals in Jugoslawien. Kriegsgründe, die immer zeigen, dass es ein Interesse gibt in jedem Krieg an den Staaten daran, diese Interessen auch gewaltsam durchzusetzen, wenn es sein muss. Ganz anders liest sich die Darstellung eines Kriegsgeschehens oder dieses Kriegsgeschehens und der Kriegsgründe in den hiesigen Medien, zum Beispiel in dem zitierten Kommentar der Süddeutschen Zeitung zum Balkankrieg, aber auch zum Militäreinsatz des Westens gegen den libyschen Ex-Staatschef Gaddafi. Da wird der Einsatz westlicher Bomben und Raketen damit begründet, dass unschuldige Menschen gegen Massenmörder, Verbrecher und menschenverachtende Diktatoren geschützt werden müssten. Und sowas, das hat die Christel ja schon angesprochen, sowas nennt man ein Feindbild. Und ein Feindbild dient als Rechtfertigung des westlichen Eingreifens und es bedient ein von vornherein ganz und gar parteiliches Interesse. Die Kriegsparteien sind in so einem Feindbild unmissverständlich sortiert. Auf der einen Seite Freund, auf der anderen Seite Feind. Wer im Kriegsgeschehen die Bösen und die Guten sind, Das ist natürlich, wenn man nur den Gewalteinsatz betrachtet, den Gewalteinsatz, den ja beide beteiligten Kriegsparteien tätigen. Das ist also dieser Betrachtungsweise überhaupt nicht zu entnehmen. Gut und Böse muss schon einem gesagt werden, wer das ist, und das wird dem fernsehguckenden und zeitungslesenden Publikum jeweils von der eigenen politischen Herrschaft vorbuchstabiert und in deren Gefolge von der freien Presse des Heimatlandes nachbuchstabiert. Und was dabei beurteilt wird, ist ganz und gar inhaltsleer, da auf beiden Seiten von allen politischen Zwecksetzungen und Berechnungen abstrahiert wird, sodass dann nichts anderes übrig bleibt als die rein moralische Auskunft. Die Guten wollen nichts anderes als das Gute und die Bösen haben das Böse zum Zweck. So einfach gestrickt geht eben moralische Parteinahme. Und da sieht man dann bei den anderen, also auf der Seite des Feindes, lauter Gräueltaten, sieht die pure sinnlose Gewalt am Werk. Also auch zum Beispiel dieses Massaker von Srebrenica, das wird zum Sinnbild für sinnlose Gewalt, also dafür, dass da ein unmenschlicher Kriegsherr in einer Orgie seinen höchstpersönlichen Blutrausch ausgelebt habe. Das ist dann dieser Massenmörder. Und das ist der Inbegriff dessen, was der Fachmann von der Süddeutschen Zeitung in seinem Kommentar als balkanischen Kriegsterror bezeichnet.
Tja, den Schreiberlingen der hiesigen Presse ist die Parteilichkeit ihrer Regierung so selbstverständlich, dass sie nach ihrem politischen Grund überhaupt nicht mehr fragen mögen. Tauglich ist ein solches Feindbild einzig und allein zu dem einen Zweck, zur Rechtfertigung der Gewalttaten der eigenen Seite. Deren Gewalttaten stehen dementsprechend im schönsten Licht da. Um die Verhinderung eines weiteren Völkermords sei es der westlichen Militärallianz damals auf dem Balkan gegangen, genauso wie jetzt in Libyen beim Kampf gegen den Wüterich Gaddafi. Bomben gegen Serbien oder gegen Gaddafi-treue Libyer, um eine humanitäre Katastrophe, wie es heißt, abzuwenden. Also Verhinderung humanitärer Katastrophen. Das soll der Grund für den Westen sein oder auch gewesen sein, in den Krieg einzusteigen und die Schlechterei mit der überlegenen Kriegsmaschinerie im eigenen Interesse zu entscheiden. Die Verwandlung aller politischen Kriegsgründe in Moral spricht also genau die Bomben heilig, die der Westen geworfen hat und weiterhin wirft. Und diese Bomben werden ja bekanntlich überhaupt gar nicht nur auf die bösen Kriegsverbrecher oder Diktatoren geworfen, sondern flächendeckend auf Land und Leute. Aber sei es drum, dem Bösen das Handwerk zu legen, ist ja, wie der gebildete Kopf weiß, unbedingt ein Gebot der Humanität. Und damit ist man als westlich indoktrinierter Zeitungsleser über einen Krieg komplett im Bild. So einfach geht das, moralischen Menschen einen Krieg verständlich zu machen.
Und sogar einem Krieg noch eine nützliche Seite abzugewinnen, denn so gesehen haben die Untaten dieses serbischen Generals Mladic oder auch die Untaten eines Oberst Gaddafi geradezu noch als Weckruf und Wachmacher für die guten Mächte fungiert, dass sie eben nicht weggucken sollen, sondern sich einzumischen hätten. Also machten die sich in Gestalt amerikanischer und europäischer Luftschläge unverzüglich daran, die Welt von diesem Übel zu befreien, für Gerechtigkeit zu sorgen und dem Treiben des Böses gewaltsam ein Ende zu bereiten. Nochmal eine Stelle aus dem schon genannten Zeitungsartikel. Zitat: Aus dem Grauen geboren ging es plötzlich um das Große, Ganze und das Gute, um globale Gerechtigkeit und humanitäre Interventionen. Einen fanatischen Lobhudler absolut gerechtfertigter westlicher Gewalt. Den fasziniert ersichtlich vor allem eines: die globale, also grenzenlose Überlegenheit dieser westlichen Gewalt, mit der die Sache der Gerechtigkeit und der Humanität, so immer so schön färbisch geschrieben wird, betrieben wird. Sodass dann nach nur wenigen Tagen erst die Schwachen in Bosnien und dann 4 Jahre später, nach ein paar Wochen Luftkrieg gegen Serbien, die Mühseligen und Beladenen im Kosovo aufatmen konnten. Und dieser Siegeszug der Humanität, also die moralische Heiligsprechung der Kriege des Westens, wird dann zum global maßgeblichen Ordnungsprinzip für jetzt und alle Zukunft verallgemeinert. Alles, was die Mächte des Westens bei der Wahrnehmung ihres Kontrollregimes über die Welt im Einzelnen verfolgen, wird als Vollstreckung des humanitären Prinzips vorgestellt, dass nämlich schwache und unschuldige Opfer vor bösen, unmenschlichen, starken zu schützen seien.
Aus dieser Geisteshaltung, nämlich alles, was der Westen tut, als hochmoralische Tat zu rechtfertigen, aus dieser Geisteshaltung heraus wird ein moralischer Lobhudler der gerechten Gewalt, wie der zitierte Kommentator aus der Süddeutschen Zeitung, also dieser, den die Barbara vorhin genannt hat, der wird nun zum regelrechten Kriegstreiber. Denn die westlichen Regierungen müssten doch recht eigentlich im Auftrag der Humanität noch gegen eine ganze Reihe afrikanischer und arabischer Diktatoren und Despoten zur Tat schreiten, wenn sie in ihrem Feldzug zur Weltverbesserung konsequent wären. Ausgerechnet Deutschland hat dabei den Schwanz eingekniffen, hat sich erst im Sicherheitsrat enthalten und macht dann nicht mit bei dem guten Werk, die Libyer mit Luftkrieg von Gaddafi zu befreien. Das kann jemanden, der fest an die ausschließlich karitative Mission deutscher Weltpolitik glaubt, schon irritieren. Die Stimmung in Deutschland war beim libyschen Krieg für heraushalten. Kann man das gutheißen, wo das deutsche Militär doch humanitäre Katastrophen abzuwenden hätte? Eigentlich nicht. Aber bei allem journalistischen Weltverbesserer-Pathos ist auch politischer Opportunismus nicht grundsätzlich verkehrt. Dann nämlich ist der politische Opportunismus nicht verkehrt, wenn absehbar ist, dass Kriegseinsätze Deutschlands nicht mit Glanz und Gloria zu gewinnen sind, wenn sie sich mit den Worten des Zeitungskommentars allzu zäh, kostspielig oder langwierig gestalten. Dann ist Einmischen nicht unbedingt angesagt. Das rührt natürlich nicht an der Geltung des Prinzips, wonach immer dort, wo die Moral es gebietet, der Westen den regierenden Unholden mit Krieg das Handwerk zu legen hat. Aber je nach den politischen Umständen, so unbedingt soll dieses Prinzip dann doch nicht gelten. Dass eine Macht wie Deutschland bei ihren Kriegen den eigenen Nutzen bedenkt, geht für das parteiliche Denken schon in Ordnung. Wo immer das geht, hat Deutschland in der Welt nach dem Rechten zu sehen. Und das geht selbstredend nur, wenn der Kampf gegen die Schurken der Welt den politischen und militärischen Erfolg für Deutschland garantiert.
Ja gut, da zur Erläuterung vielleicht, damit das noch ein bisschen deutlicher wird, nochmal ein Zitat vom deutschen Verteidigungsminister de Maizière. Der hat sich nämlich zur deutschen Nichtbeteiligung am Libyen-Krieg in einem Spiegel-Interview geäußert. Ich zitiere das mal, das ist vom Spiegel Nummer 25 aus diesem Jahr. De Maizière sagt also, wir können nicht alle Diktatoren der Welt mit internationalem Krieg beseitigen. Es gibt zwar die völkerrechtlich verankerte Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung in einem Land, wenn die dortige Regierung massiv Menschenrechte verletzt. Aber heißt das, man darf eingreifen? Heißt das, man muss sogar eingreifen? Ich meine, jede militärische Aktion muss darauf geprüft werden, ob das Ziel mit angemessenen Mitteln zu erreichen ist und wie man wieder herauskommt. Es muss Kriterien geben für jede Entscheidung zu humanitären Interventionen, auch wenn mich das in manches Dilemma stürzt. Soweit also der deutsche Verteidigungsminister de Maizière, zitiert nach Spiegel-Interview. Mit der Einschränkung, nicht gleich jeden Unhold, der sein Volk abweichend von den hierzulande gebräuchlichen Sitten drangsaliert, mit Krieg wegräumen zu können, stellt der deutsche Verteidigungsminister und Befehlshaber der deutschen Militärmacht erstens klar, dass deutsche Soldaten im Ausland grundsätzlich nur zu dem Zweck unterwegs sind, die Menschheit von Diktatoren zu erlösen. Zweitens aber, zum Einsatz verpflichtet, ist Deutschland damit nicht automatisch. Die Trennung der grundguten Absicht von allen politischen Berechnungen bei deutschen Waffengängen bemüht de Maizière dann mit dem Völkerrecht zu begründen, und zwar nur wenn die UNO einen gerechten Krieg in Auftrag gibt, dann sieht Deutschland sich zu seiner Pflicht gerufen und beteiligt sich auch an der humanitär gebotenen Gewaltaktion. Das heißt für de Maizière freilich nicht, dass sich Deutschland lediglich als ausführendes Organ der moralischen Weltinstanz UNO sähe. Gerade wegen seinem hohen moralischen Auftrag muss Deutschland seine internationalen Einsätze in jedem Fall nach seinen eigenen politischen Nutzenerwägungen und Kriterien überdenken. Gerade als Diener der Menschheit muss es sorgfältig prüfen, ob es diesen Dienst auch erfolgreich und das heißt im eigenen politischen Interesse versehen kann.
Ja, und das ist dann zu guter Letzt die Ironie der ganzen Veranstaltung. Ein von seiner moralisch fanatisierten Öffentlichkeit zum gerechten Krieg in jeder erdenklichen Hinsicht ermächtigter Minister muss sich dafür legitimieren, dass er den Krieg gegen Libyen nicht führt. Er erinnert die prinzipientreuen moralischen Fanatiker, die ihm Inkonsequenz vorhalten. Die erinnert er daran, was auch und gerade ihnen in ihrem humanitären Elan wichtig zu sein hat. Wichtig hat zu sein, der praktische Erfolg der guten deutschen Absicht, die zur Tat schreitet. Das zu beurteilen, dafür ist er, der deutsche Verteidigungsminister, der einzig kompetente Fachmann. Und er bringt es tatsächlich fertig, zusammen mit allen Bedenkenträgern das Leiden Christi personifiziert darzustellen. Und er bringt es fertig, Gewissensqualen zur Schau zu stellen, weil eben nicht jedes Mitmachen in einem Krieg einen umstandslosen Sieg und damit einen Erfolg für die genuin deutsche Weltmacht des Guten verspricht.
Ja gut, da kann man abschließend zu diesem Thema nur sagen, es zeigt sich, dass die verlogene Diagnose von der moralischen Pflicht zum Krieg, die erstmal ja so richtig rigoros auftritt, tatsächlich nicht ohne opportunistischen Bezug auf realpolitische Interessen existiert. Also unsere Eingangsfrage heißt modifiziert so: Muss Deutschland aus humanitären Gründen Krieg gegen die Massenmörder und Despoten dieser Welt führen oder muss es da auch manchmal Nein sagen? Und in dieser Kontroverse ist tatsächlich jede Erinnerung an wirkliche Gründe und Berechnungen, die Deutschland bei seinen Kriegen und UNO-Einsätzen hat, ausgelöscht. Und doch reflektiert sie auf ihre Weise das Anspruchsniveau, von dem aus Deutschland ganz selbstverständlich Weltpolitik betreibt. Als moralisch sanktionierte Macht des Guten ist Deutschland in aller Welt unterwegs und dafür zuständig, über auswärtige Herrschaften den Stab zu brechen, sie als Unrechtsregimes zu ächten und im Bedarfsfall mit Gewalt ihren Sturz zu befördern. Dieses Richteramt nimmt Deutschland stets im Auftrag des Völkerrechts wahr, versteht sich dabei aber keineswegs bloß als Gerichtsvollzieher der Völkergemeinde. Deutschland reserviert sich das Recht, Mandate des Völkerrechts auf den Ertrag hin abzuklopfen, den ihre Vollstreckung für Deutschland abwirft. Dabei gilt die Devise, dass deutsche Kriege ausschließlich dann stattfinden, wenn sie leisten können, was sie sollen. Im Bedarfsfall erfolgreich den Sieg durchzukämpfen, der Deutschland nützt. Das ist die einzig unbedingte Verpflichtung des deutschen Militärs, die aus dem Humanismus erwächst und die sein oberster Befehlshaber als solche gelten lässt.
Lehren aus der Schuldenkrise 2011. Griechenland kann keine Schulden mehr machen. Dann muss es wettbewerbsfähig werden. Jeden Tag kommt es in den Nachrichten. Griechenland ist praktisch bankrott. Der Staat ist kaum noch handlungsfähig. Jeder kann sich für sein privates Leben vorstellen, wie das ist, wenn man pleite ist. Wenn man kein Geld mehr hat, geht nichts mehr. Aber beim griechischen Staat ist es ein wenig anders. Wenn dem das Geld ausgeht, bedeutet es, dass er zusätzlich zu seinen alten Schulden keine neuen mehr aufnehmen kann, dass er also seinen Schuldenbestand nicht mehr, wie bis vor kurzem üblich, erweitern kann. Dasselbe aus dem Blickwinkel der Banken oder der sogenannten Finanzmärkte. Sie sind an dem Angebot des griechischen Staates, sie reicher zu machen, nicht mehr interessiert. Sie glauben nicht mehr, dass er das Zinsversprechen auf seine Staatsanleihen einhalten kann. Damit wird gegenüber Griechenland eine jahrzehntelang geübte Praxis abgebrochen, die für alle Staaten, die sich der Marktwirtschaft verschrieben haben, gilt. Und andere Staaten sehen sich bekanntlich auch von einem Misstrauensantrag der Finanzmärkte bedroht. Ein Dominoeffekt wird beschworen. Das ist für Staaten der GAU. Jahrzehntelang haben die Banken Staatspapiere gerne und wie selbstverständlich gekauft. Und wenn sie dabei zwischen den Staaten Unterschiede gemacht, also unterschiedlich hohe Zinsen verlangt haben, dann war das ein willkommener Zusatzgewinn. Das Geschäft mit den Staatsanleihen galt ihnen als solider Grundbestandteil ihres Vermögens und damit als Basis für ihre unzähligen weiteren Kreditgeschäfte. Keine Bank ist auf die Idee gekommen zu sagen, zahl erstmal deine alten Schulden, bevor du einen neuen Kredit bei mir aufnehmen kannst. Vielmehr war es ihnen gerade recht, wenn zu den Zinseinnahmen aus alten Staatsschulden neue Zinseinnahmen hinzukamen und sie ihre Geschäftstätigkeit weiter ausdehnen konnten. Sie hatten also keine Einwände gegen die Staatsverschuldung. Sie hielten es vielmehr für marktwirtschaftlich korrektes Handeln, wenn die Staaten an ihrem Standort so den Kapitalismus voranbringen wollten. Dabei kommt es nämlich nicht in Frage, wie es vielleicht der schwäbischen Hausfrau gefallen würde, sich von den laufenden Einnahmen beschränken zu lassen, die ein Staat durch Enteignung seiner Bürger als Steuern einsammelt. Es kommt nicht in Frage, dass sich ein Staat nur durch seine Steuereinnahmen finanziert. Es müssen zusätzliche Mittel her, eben über die ständig sich ausweitenden Schulden. Es ist darum lächerlich und verlogen, wenn jetzt im Nachhinein Beschwerden über eine fahrlässige und unsolide Schuldenmacherei gegen Staaten wie Griechenland, Portugal, Spanien, Italien usw. erhoben werden. Wie alle anderen Staaten auch, haben sie sich verschuldet und sie haben diese Verschuldung als Konkurrenzmittel gegen andere Staaten eingesetzt. Sie waren bloß nicht so erfolgreich wie die anderen Staaten. Konkurrenz produziert nun mal Verlierer. Und es ist eine leichte Übung, den Schulden der Verlierer zu attestieren, dass sie sich im Vergleich zu denen der Gewinner weniger gelohnt haben. Jetzt geht das Geschrei in der Eurozone und anderswo los. Das Blöde an diesen Verlierernationen ist ja, dass die Euro-Staaten feststellen müssen, dass da eine Beschädigung ihrer Gemeinschaftswährung passiert, die sie alle betrifft bzw. gefährdet. Also fragen sich die Politiker, wie sie dagegen vorgehen können. Die eine Abteilung ist die moralisch-rechthaberische. Nach der üblichen dummen Logik, wenn was schiefgegangen ist, muss jemand was verkehrt gemacht haben, erklärt diese Abteilung die Verlierer zu Schuldigen. Und die Bild-Zeitung hetzt gegen die Griechen. Worauf es aber ankommt, das ist das, was praktisch mit den Griechen passiert. Da praktizieren die Politiker der Gewinnerstaaten eine ebenso einfache wie brutale Logik. Da der Staat keinen Kredit mehr hat, hat er auch nicht mehr über seinen Haushalt zu bestimmen. Die EU-Führungsstaaten buchstabieren dem griechischen Staat vor, was er für eine eventuelle Wiedererlangung seiner Kreditwürdigkeit tun muss. Er muss nämlich seinen Haushalt zusammenstreichen, wo es nur geht. Die entbehrlichen Teile am Staatsapparat, die müssen weg. Wobei sie auf die Sorge des griechischen Staates, dass dann gar nichts mehr funktioniert, wenig bis gar keine Rücksicht nehmen. Dem dann übrigen Rest an Personal muss eine Gehaltskürzung nach der anderen verordnet werden. Vorgeschlagen wird auch, das Tarifrecht zu ändern, damit die Unternehmer mehr Spielraum beim Ausbeuten haben. Was das Ausbildungswesen, die Alters- und Krankenversorgung angeht, da gibt es dann eben von allem weniger. Nicht zuletzt gibt es noch eine Mehrwertsteuererhöhung, die einen unschlagbaren Vorteil bietet, weil alle, um leben zu können, sich was kaufen müssen, da kommt ihr keiner aus, dieser Mehrwertsteuer. So manches, was der Staat selber besitzt, das muss er verkaufen oder verpachten, natürlich zu Preisen, die die anspruchsvollen internationalen Kapitalanleger anlocken. Die machen ihr Schnäppchen und der griechische Staat ist das, was einmal sein Besitz war, das ist er los. So wird zum Beispiel schon ein Teil des Hafens von Piräus in den nächsten 35 Jahren an chinesische Geschäftemacher gegen 3,3 Milliarden Euro verpachtet. Was der griechische Staat auch immer damit wirtschaftspolitisch vielleicht mal anfangen wollte, das kann er vergessen, denn die Einnahmen hat er in die Schuldenbedienung zu stecken. Und so weiter und so fort. Allerdings gibt es einen Haken. Das Sparen hat einen Nachteil, und der wird auch ausgiebig besprochen. Mit dem Sparen fällt all das Geld weg, das der griechische Staat früher einmal in die Förderung der nationalen Wirtschaft, in die Finanzierung des Wachstums am Standort Griechenland gesteckt hat. Dieses Geld fehlt also. Natürlich nicht den Leuten, sondern der Wirtschaft. Die griechischen Kapitalisten müssen auf die gewohnten Subventionen und Wachstumsanreize verzichten und auch das allgemeine Sparen, das den Konsumenten verordnet wird, trifft sie, also die Kapitalisten. Denn das wirtschaftspolitisch besonders Bedenkliche an der Verarmung des ganzen Volkes ist bekanntlich die schrumpfende inländische Nachfrage, so dass die Geschäftswelt ihre Produkte auf dem heimischen Markt nicht mehr gewinnbringend los wird. Dass damit Griechenland immer weiter in die Rezession gerät und die Kreditwürdigkeit in immer weitere Ferne rückt, das tönt unter dem Titel Dilemma aus allen Redaktionsstuben. Aber es hilft nichts. Da muss Griechenland jetzt durch. Das heißt, dazu werden sie von den EU-Führungsmächten und dem IWF gezwungen. In dieser Lage hat Kanzlerin Angela Merkel einen guten Rat auf Lager, wie das Land mit diesem Dilemma umzugehen hat. Es muss wieder wettbewerbsfähig werden und sich dafür ein Beispiel an Deutschland nehmen. Dessen Erfolgsgeheimnis heißt niedrige Lohnstückkosten. Das ist erstens eine bemerkenswerte Selbstauskunft, worauf es in einer kapitalistischen Nation zuallererst ankommt. Für die Wettbewerbsfähigkeit muss der Anteil des Lohns an jedem Stück Ware ständig gesenkt werden. Das geschieht zum einen durch Verbilligung der Arbeit, wie sie zum Beispiel Deutschland vorbildlich mit der Durchsetzung eines Niedriglohnsektors vorgeführt hat. Das geschieht zum anderen dadurch, dass pro Stück immer weniger Arbeit aufgewendet wird, dass die Arbeit immer produktiver gemacht wird. Die entsprechenden Investitionen in Maschinerie, Arbeitsorganisation usw. führen dazu, dass aus jedem einzelnen Arbeiter immer mehr Leistung herausgeholt werden kann und das bei immer niedrigeren Löhnen. Das Kürzel dafür heißt rentable Arbeit. Und darauf, so sagt die Kanzlerin, beruht die Durchsetzungsfähigkeit des nationalen Kapitalismus gegen den Kapitalismus anderer Nationen. Erfolgreich angewandte Lohnarbeit ist also die Waffe in der internationalen Konkurrenz und die alles entscheidende Quelle des Reichtums der Nation. An diesem Reichtum, das ist mit rentabler Arbeit gesagt, haben die Einkommen der Lohnarbeitenden nicht nur keinen Anteil, der Reichtum beruht gerade darauf, dass ihre Einkommen möglichst niedrig sind. Der gute Rat der Kanzlerin ist zweitens ein bemerkenswerter Zynismus. Griechenland ist Verlierer in der Konkurrenz der Nationen, hat es also in der Anwendung der Waffe in dieser Konkurrenz, das ist die rentable Arbeit, nicht zu denselben Erfolgen gebracht wie andere. Oder umgekehrt, der Standort Griechenland ist in Sachen Produktivität und Produktivitätssteigerung immer mehr gegenüber anderen Nationen zurückgefallen. Das ließe sich aufhalten, vielleicht sogar umdrehen, nämlich durch einen entsprechend massiven Einsatz von Kapital. Aber Kapitalisten, die in Griechenland investieren würden, sind nicht in Sicht. Und für den griechischen Staat ist das unmöglich, weil er, wie gesagt, von den EU-Führungsmächten zu Sparen und Ausverkauf verdonnert wird. So läuft der gute Rat der Kanzlerin an den griechischen Staat nur auf eins hinaus. Dein einziges Konkurrenzmittel besteht in einer rabiaten Senkung des Lebensniveaus deines Volks. Nur wenn du aus dem ein absolutes Billigangebot machst, dann kannst du ausländisches Kapitalinteresse auf dich ziehen. Wenn das griechische Volk pleite ist, dann kann der griechische Staat hoffen, dass es Kapitalisten interessieren könnte, in der Anwendung sehr williger und billiger Arbeitskräfte, die keine Alternative zum Überleben haben, eine Profitquelle zu sehen. Und er kann hoffen, in der Folge dieser extremen Ausbeutung seines Volks als Standort auch wieder interessant für die Finanzmärkte zu werden. Von daher weiß man auch, was von dem Versprechen zu halten ist, von dem Versprechen, wir lassen Griechenland nicht fallen. Das heißt, Griechenland bleibt auf jeden Fall unter europäischer Oberaufsicht. Und die achtet darauf, dass der griechische Staat die Verarmung konsequent durchzieht, die dann das eine oder andere europäische Kapital als Gelegenheit sieht, im Land sein Geschäft zu machen. Darin und in nichts anderem hat der griechische Staat seine künftige wirtschaftliche Zielsetzung zu sehen.
Ihr hört Forum Gegenstandpunkt, eine politische Sendung in Radio X. Wir kommen jetzt zum letzten Teil unserer heutigen Sendung. Vorhin hat der Bernd ja schon auf einen Vortrag aufmerksam gemacht, der am 26. Oktober hier in Frankfurt im Gewerkschaftshaus stattfindet. Titel: 5 Jahre Weltfinanzkrise, imperialistische Geldsorgen und wie die Völker mit ihnen behelligt werden. Referentin ist Frau Professor Margret Wirth von der Universität Bremen. Der Ort ist das Gewerkschaftshaus in Frankfurt, Wilhelm-Leuschner Straße 69, das ist in der Nähe des Hauptbahnhofs, Beginn 19 Uhr. Zu diesem Vortrag liegt uns jetzt der Text des Ankündigungsflugblatts vor, das auf die behandelten Themen genauer hinweist. Und wir wollen zum Schluss jetzt noch daraus das Wichtigste zu Gehör bringen, um ein wenig neugierig zu machen. Denn nach den Demonstrationen des Wochenendes, 5000 und mehr Demonstranten in Frankfurt gegen die Macht des Finanzsystems, da ist vielleicht dem einen oder anderen, der mit diesen Demos sympathisiert, aufgefallen, wie wenig er eigentlich Bescheid weiß über die Finanzkrise. Dem kann abgeholfen werden. In den Zeitungen und im Fernsehen wird man ja tagtäglich mit dem Treiben und Tun derer behelligt, die Finanzmärkte heißen, also mit diesen Finanzmärkten und ihren Agenten und ihrem Geschäft mit der Spekulation auf Finanztitel. In den Zeitungen erfährt man, dass da gegen die Staatsanleihen europäischer Staaten spekuliert wird und dass ein Staat nach dem anderen an den Rand des Bankrotts getrieben wird. Man wird mit den Aktivitäten von Ratingagenturen vertraut gemacht, die die Schuldtitel der USA herabstufen und damit eine Panik an den Börsen auslösen. Und man wird mit den Anstrengungen der Regierung bekannt gemacht, mit denen sie die negativen Wirkungen dieses Treibens auf die Staatsfinanzen und auf das Geld der Nationen, also den Euro und den Dollar, in den Griff bekommen wollen.
Bei jeder Rettungsaktion, mit der die Regierungen die Märkte zu beruhigen und das Kreditsystem zu sichern suchen, da kommt die bange Frage auf: Klappt das? Hinterher darf dann wieder geunkt werden, dass das wohl wieder nicht reicht. So werden die Bürger, die weder an der Börse spekulieren, noch ein Regierungsamt innehaben, so werden die Bürger an diesen Sorgen beteiligt, als wären es die eigenen. Ganz selbstverständlich geht jeder davon aus, dass der sogenannte kleine Mann von allem betroffen ist, was an den Börsen und in den Regierungssitzen getrieben wird. Dass das Geld, das er verdient und mit dem er, der kleine Mann, zurechtzukommen hat, dass das Geld allemal in Mitleidenschaft gezogen ist, wenn die Geschäfte des Finanzkapitals schlecht gehen, davon geht jeder aus, als wäre es eine Naturtatsache. Warum das so ist, erfährt man zwar nicht so genau, aber die Botschaft kommt noch allemal rüber, dass man als kleiner Mann im Grunde nur abwarten kann, auf jeden Fall aber seine Hoffnung darauf setzen soll, dass die wirklichen Herren des Geldes ihre Sache gut machen.
Naja, aber dazu muss man schon sagen, dass die Sorge normaler Bürger darum, ob die Regierung auch ihr Bestes tut, um unseren Euro zu retten, dass diese Sorge ziemlich verkehrt ist. Wenn man sich so sorgt, dann sieht man nämlich geflissentlich darüber hinweg, was dieses Beste für den Euro eigentlich ist, was die Regierung zur Bewältigung der Finanzkrise unternehmen. Und wenn man sich das mal etwas genauer anschaut, dann ist es ein Lehrstück über die politische Ökonomie des Kapitalismus und über das Staatsprogramm der Herrschaft, das diese Produktionsweise betreut. Also, was ist los, wenn europäische Politiker sich zusammensetzen, um einen Rettungsschirm für den Euro zu basteln und dabei unbedingt die großen Finanzinstitute mit an Bord haben wollen, und zwar freiwillig sollen die dabei sein? Offensichtlich ist es den hohen Herren von der Politik sehr viel daran gelegen, dass ihre Maßnahmen zur Krisenbewältigung bei genau den Banken gut ankommen, die sie an anderer Stelle als Spekulanten beschimpfen. Offensichtlich ist das die oberste Leitlinie der Politik, dass alles, was sie tut, um den Kredit zu sichern, auch zu den geschäftlichen Berechnungen derer passt, die das Unheil an den Märkten gerade anstellen.
Ja, und was ist los, wenn Merkel und Sarkozy sich treffen, um über eine neue europäische Wirtschaftsregierung zu sprechen und dabei verkünden, man wolle von Seiten der Politik alles Nötige tun, um das Vertrauen der Märkte, wie sie sagen, wieder zu gewinnen. Dann geben die politischen Herren zu Protokoll, worauf ihre Rettungsmaßnahmen zielen. Darauf, dass das Interesse der Staaten an einem starken Euro und die geschäftlichen Berechnungen der Kreditwirtschaft wieder zueinander finden. Dann ist offenbar die Welt wieder in Ordnung. Haben Kritiker recht, die der organisierten Verbeugung der Politik vor der Kalkulation der Finanzmärkte entnehmen wollen, dass sich hier die Politik über den Tisch ziehen lasse? Oder ist es tatsächlich so, dass Reichtum und Macht der Nationen mit dem Gelingen des Geschäfts der Finanzer steht und fällt?
Ja, was ist los, wenn für die Regierenden bombenfest steht, dass die Finanzmärkte allemal richtig liegen, wenn sie den Schuldtiteln von Staaten das Misstrauen aussprechen. Egal, wofür ein Staat Kredit genommen und ausgegeben hat. Egal, ob sein Haushalt gestern noch als solide galt, wenn die Finanzhäuser ihm den Kredit entziehen. Dann gilt, da hat die Nation über ihre Verhältnisse gelebt. Dann heißt die oberste politische Richtlinie für alle staatliche Politik: Der Kreditwirtschaft muss bewiesen werden, dass ab sofort in diesem Lande solide gewirtschaftet wird. Dann muss gespart werden, heißt es. Und das geht allemal auf Kosten derer, die von Lohn und Rente leben müssen. An Griechenland machen sie es vor, Portugal, Spanien, Irland, Italien ziehen nach. Zwecks Krisenbewältigung verordnen die politischen Herren ihren Völkern ein gnadenloses Verarmungsprogramm.
Und schließlich und endlich, was ist los, wenn die politische Herrschaft, die so auf die Freiwilligkeit der Märkte aus ist, bei der Durchsetzung dieses Verarmungsprogramms gegen die Leute sehr viel weniger Wert auf Freiwilligkeit legt? Da gilt, die Volksmassen haben sich dem neuen Elendsniveau zu fügen, das die Politik für sie im Angebot hat. Streiks und Aufruhr sind fehl am Platze, wo es darum geht, den Kredit der Nation zu retten. Das ist die Lehre aus der Krise, die die politischen Führer ihren Völkern unmissverständlich beibringen. Die Sorge, ob solche radikalen Sparprogramme am Ende wirklich aus der Krise führen, diese Sorge sollte man also tunlichst den Experten überlassen und sich stattdessen unvoreingenommen ein wenig Klarheit verschaffen über die Gründe der Krise und die Zwecke und die Absichten derer, die ihre ganze Macht zur Rettung ihres kapitalistischen Systems zum Einsatz bringen. Also die verschiedenen Fragen, die wir jetzt hier wiedergegeben haben, sollen offenbar in dem Vortrag dann erschöpfend, mehr oder weniger erschöpfend beantwortet werden. Und so wie wir das Vortragswesen kennen, wird dann auch immer Raum für Diskussion aller möglichen Fragen im Rahmen dieser Veranstaltung sein. Ich sage jetzt nochmal den Titel, Ort und Zeit. Der Titel heißt 5 Jahre der Weltfinanzkrise, imperialistische Geldsorgen und wie die Völker mit ihnen behelligt werden. Referentin Margret Wirth von der Universität Bremen. Ort: Gewerkschaftshaus Frankfurt, Wilhelm-Leuschner Straße 69. Termin ist Mittwoch, der 26. Oktober, also in, weiß nicht, einer Woche, Beginn um 19 Uhr.